Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Sieglinde, ich bitte dich.
Um was denn, Willibald?
Um etwas mehr Ernst. Selbst wenn es sich bei Scrabble nur um ein Spiel handelt.
Du kannst bloß wieder nicht verlieren.
Oh doch, ich kann verlieren. Aber Meister Duden würde sich bei deiner Spielweise im Grab herumdrehen.
Meister Duden ist längst tot. Außerdem kannte er Scrabble gar nicht.
Tot oder nicht tot, das ist hier nicht die Frage. Duden kannte sicherlich die Tropen. Er kannte auch einen Tropenhelm. Aber wer um alles in der Welt ist Tropenhelmut?
Tja, gibt's das Wort oder wird es so geschrieben? Ganze Generationen von Scrabble-Spielern streiten sich mit großer Lust darum. Und jetzt will der Spielehersteller Scrabble in Buchstaben YOLO umbenennen und Begriffe aus der Jugendsprache zulassen. Naja, auf den Aufschrei dagegen freuen wir uns hier im Kompressor mit Max Oppel im Studio. Willkommen. Scrabble heißt jetzt Buchstaben YOLO. Kein Witz, die Firma Mattel hat angekündigt, das legendäre Brettspiel pünktlich zum 70-jährigen Jubiläum einer Verjüngungskur zu unterziehen. YOLO steht dabei kurz für You Only Live Once, du lebst nur einmal. Und im Werbespot wird das dann so verkauft.
Na, meine Limonetten, kein Fun am Start?
Fertig!
Hab ich was für euch?
Ein Beutel voller Buchstaben, zieh dir deine heraus. Wilde Worte, schnapp die Punkte, du wirst Barbe umhaust. Aber Mutti kombiniert und legt dann noch einen drauf. Hier ein Tipp von MC Fitty.
Du hast Swag, kleine Maus.
14 Punkte, fette Props.
Scrabble heißt jetzt Buchstaben-YOLO. Gönnung für die ganze Familie.
Props, Barbo, Swag und Gönnung, was der Duden vielleicht gerade noch so an Jugendsprache hergibt. Aber ist das wirklich hot und necessary? Am Telefon ist Sebastian Herzog, Präsident des Vereins Scrabble e.V. in Hannover. Ich grüße Sie.
Hallo.
Herr Herzog, Ihr Verein müsste sich ja dann bald umbenennen in Buchstaben YOLO e.V. Haben Sie es schon beantragt?
Ja, die Vision hatte ich auch schon und ehrlich gesagt habe ich Schwierigkeiten mit der Vorstellung. Wenn Sie sich bislang ein Scrabble Deutschland e.V. gesehen haben und das jetzt Buchstaben YOLO Deutschland e.V. heißen soll, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wer damit was anfangen können soll. Sagen wir mal so, ich sehe es kritisch und um es dezent zu formulieren, halte ich das Ganze für Bockmist.
Also Sie haben sich noch nicht vorbereitet auf den großen Jugendsprachenwechsel?
Naja, ich habe ein paar Kinder, deswegen weiß ich da durchaus, was Hambach ist, aber beim Scrabble geht es halt ein bisschen anders zu, da ist zumindest bei offiziellen Spielen nur erlaubt, was im Duden steht. Und Swag leider nicht.
Das heißt, Sie wollen rebellieren? Gehen Sie auf die Barrikaden, Herr Herzog?
Also ich würde zumindest gern mal mit den Verantwortlichen darüber reden. Mein Einfluss ist natürlich gering. Also wir sind so ein kleiner Verein. Die Entscheidung ist an mir vorbeigegangen. Mattel muss ja auch von mir kein Okay einholen, aber das ist zu gut Deutsch schon ein Schlag ins Gesicht.
Also vielleicht das letzte Wort noch nicht gesprochen oder gelegt. Früher war dieses Spiel ja wirklich in jedem Bildungsbürgerhaushalt vorhanden. Wie viel wird denn überhaupt noch gescrabbelt in Deutschland heute?
Ich glaube, das ist ungebrochen und unverändert. Also meine Eltern haben es mir beigebracht vor 40 Jahren. Und ich weiß nicht um die Verkaufszahlen, aber all diese alten Bretter, und das, die in den letzten 70 Jahren verkauft worden sind, und das werden ja Millionen sein, die werden halt noch genutzt. Und ich gehe davon aus, dass, ich weiß, in jedem dritten Haushalt mindestens ein Brett vorhanden ist und dass das auch aktiv genutzt wird. Im Grunde wäre es in meinen Augen ideal, mit Scrabble in Deutschunterricht zu gehen. Also gerade wenn man bedenkt, dass ganz offensichtlich die Orthographie schwächelt, dann wäre Scrabble das ideale Spiel. Also besser geht's gar nicht, als spielerisch daran geführt zu werden. Und Kinder lernen gleichzeitig den Umgang mit einem Wörterbuch, gucken bestenfalls sogar mal in die Grammatik. Also ja.
Zumal es ja nur konsequent wäre, wenn man also Jugendsprache, Wörter mehr benutzt, die ja meist doch aus dem Englischen irgendwie sich abstammen, dass man dann eben mehr Ys und mehr Js mitbringt als Umlaute zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Nun orientieren wir uns ja am Rechtschreibduden, das ist ja letztes Jahr neu herausgekommen. Und die Redaktion, die schaut ja auch auf Publikationen und geht mit der Zeit. Und da sind 5000 Wörter reingekommen und viele davon sind halt Anglizismen, auch aus dem Slang-Bereich. Aber wie gesagt, wir können jetzt nicht einfach sagen, dies und jenes ist zulässig, dann fehlt einfach die Nachvollziehbarkeit, beispielsweise bei Turnieren.
Na gut, aber Sie müssen ja dann offiziell damit umgehen, wenn Sie Turniere haben, nach welchen Regeln Sie sich dann verhalten. Und da werden Sie jetzt ja sich abstimmen müssen, oder?
Da gibt es in der Tat Handlungsbedarf. Wir müssen dringend uns zusammensetzen, wie die Herrschaften bei Mattel sich das vorgestellt haben. Ich weiß nicht, ob die sich ausgemalt haben, dass es dann sowas wie ein Annex Mattel oder Lex Mattel gibt. Und der Hersteller sagte, diese 20 Jugendbegriffe, die sind hier zulässig, integriert die mal. Da ich niemanden erreicht habe, ist ja auch kein Wunder, sind wahrscheinlich alle auf Tauchstation gegangen nach dem Ding, gibt es da noch keinen Fortschritt.
Na, auf jeden Fall würde ich Ihre Scrabble-Butter aufheben, könnten irgendwann Sammlerstücke werden. Scrabble heißt jetzt Buchstaben-YOLO. Sebastian Herzog vom Verein Scrabble e.V. in Hannover war das und ist not amused darüber. Vielen Dank.
Ich danke.
Politische Karikaturisten leben heute überall gefährlich. Wie die Anschläge auf Charlie Hebdo spätestens gezeigt haben, in den Diktaturen der Welt haben sie aber ja auch schon früher viel riskiert, diese Zeichner, wenn sie die mächtigen Anklagen mit ihren Zeichnungen der Lächerlichkeit preisgeben. Der Karikaturist Faris Garabet hat vor seinem Exil in Deutschland über 30 Jahre lang in Syrien und von Syrien aus seine Karikaturen veröffentlicht. Er ist einer der bekanntesten politischen Zeichner der arabischen Welt. Und gestern hat er die Ausstellung Cartooning Syria in der Heinrich-Böll-Stiftung mit eröffnet. Heute ist Faris Garabet zu Gast im Kompressor und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie er mit diesem schwierigen Beruf früher und heute klarkommt.
Actually, to be a cartoonist, it's really dangerous, especially if you are living in the Middle East.
Nun, man lebt sehr gefährlich als politischer Karikaturist, vor allen Dingen im Nahen Osten, weil ganz egal, welches Regime wir jetzt im Nahen Osten nehmen, sie sind alle nicht demokratisch, einige sind wirkliche Diktaturen. Und das bedeutet natürlich auch, dass ihnen die Medien gehören und dass sie die Meinung kontrollieren und damit natürlich auch die Karikaturisten kontrollieren.
Every kind of free opinion or cartoonist or such these things.
Was natürlich andererseits die Frage aufwirft, wie sie so lange eben auch unbehelligt oder zumindest unbehelligt von konkreter Gefahr für ihr Leben als Karikaturist arbeiten konnten, zumal sie ja auch international kritisiert haben, ohne Rücksicht auf Befindlichkeiten weder für Donald Trump noch für Ayatollah Khamenei. Alle kriegen eigentlich ihr Fett weg bei Ihnen. Welche Ihrer Zeitungen, würden Sie sagen, jetzt rückblickend hat die heftigsten Reaktionen ausgelöst?
First of all, as I said, when I was in Syria, of course, we have a kind of cartoons. You can, for example, you can criticize Israel, and that's easy, of course. And you can criticize Israel for a long time, okay?
Syrien-Karikaturist zu sein, das bedeutete natürlich, dass man nicht unbedingt das in seinen Zeichnungen kritisieren konnte, was man wollte. Also es war zum Beispiel super einfach, Israel mit Karikaturen sozusagen hops zu nehmen oder sich über Israel lustig zu machen in Karikaturen. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo du spürst als Karikaturist, dass du eigentlich nicht mehr das machst, was du eigentlich machen willst. Dass du diese Freiheit einfach nicht hast. Und seitdem ich in Deutschland bin, habe ich diese Möglichkeit. Und da kann ich mich über Merkel oder über Trump in meinen Karikaturen lustig machen und ich kann endlich das tun, was ich fühle und auch das tun, was ich ehrlich gesagt glaube. Und natürlich kann ich jetzt auch Assad karikieren. Das war natürlich unmöglich, solange ich in Syrien war. Das wäre Selbstmord gewesen. Das war natürlich total verboten. Ich hätte aber auch nicht Saddam Hussein damals oder Khamenei karikieren dürfen. Auch das wäre Selbstmord gewesen. Und nur um Ihnen ein Beispiel zu geben über die arabische Welt. Es gab einen palästinensischen Karikaturisten, Najilani, der Arafat karikiert hat. Und Arafat ließ ihn in London ermorden. Das ist bewiesen. Und es gibt auch andere syrische Karikaturisten, die das Regime dann gefangen genommen hat und die im Gefängnis gestorben sind. Und ich würde sagen, heute die meisten Karikaturisten Syriens leben im Ausland. Es sind ein paar da geblieben, vielleicht weil sie keine Möglichkeit hatten, das Land zu verlassen.
Wir haben viele Cartoonisten, die still in Syria, of course. Maybe because they can't leave, they stay there because they don't have any chance to go outside.
Dann vermute ich auch, dass sie ebenfalls nicht die Möglichkeit hatten, früher aus Syrien zu gehen, weil das wäre ja sonst eigentlich jetzt die logische Folge dessen, was ich bei Ihnen jetzt vernommen habe.
Yeah, of course. First of all, I was a professor at the Academy of Fine Arts in Damascus, and that was my job.
Nun, ich war ja Professor in Damaskus. Das war mein offizieller Job, dass ich nebenbei als politischer Cartoonist gearbeitet habe. Das war für gewisse Zeitschriften in Katar, beispielsweise in der arabischen Welt. Aber offiziell war ich Professor. Und als der Krieg ausbrach, da hat sich natürlich die Gefahr erhöht, weil irgendwann musste man sich entscheiden. Man konnte nicht einfach nur versuchen, irgendwie sich so durchzumogeln. Da habe ich dann beschlossen, das Land zu verlassen, weil es gab eine echte Gefahr, dass eines Tages die Geheimpolizei vor der Tür steht und mich ins Gefängnis wirft. Und das wollte ich natürlich nicht eingehen, das Risiko. Und dann habe ich mein Land verlassen.
And I felt that danger. So I have to take my decision. I have to leave the country. So I did that.
Sie leben in Dresden. Und das ist ja nun auch im Moment durchaus Schauplatz, also insgesamt Sachsen besonders hervorgehoben, ein Schauplatz, wo es viel darum geht, ob zum Beispiel Medien die Wahrheit abbilden, dazu gehören natürlich auch Zeitungen, die Karikaturen drucken, ob es so etwas gibt wie eine Selbstzensur, dass also Medien Wahrheiten verschweigen mit Absicht. Es gibt eine große Vertrauens- und Medienkrise in diesem Land. Nehmen Sie das wahr mit Ihrem Hintergrund aus Syrien oder ist das eigentlich für Sie ein Problem, was gar nicht wirklich existiert?
Actually, I noticed that kind of argument because now you have a lot of refugees and some of the German people, they began to feel that.
Das bekomme ich natürlich mit, dass es solche Argumente gibt. Und natürlich bekomme ich auch mit, dass immer mehr Flüchtlinge in Sachsen leben. Und es ist mir auch bekannt, dass sich einige Deutsche sehr bedroht fühlen durch die Flüchtlinge oder dass sie ihre Kultur bedroht sehen. Und ich finde, sie haben auch ein gewisses Recht, das zu fühlen. Aber es ist eigentlich die Aufgabe der Medien, dann auch wieder klarzustellen, dass man keine Angst vor den Flüchtlingen haben muss. Und Deutschland ist eigentlich ein großes Land und müsste eigentlich in der Lage sein, dieses Problem zu lösen. Nehmen wir mal die USA. Die USA sind ein Einwanderungsland immer gewesen, in dem verschiedene Ethnien zusammenleben. Und ganz egal, ob man jetzt Italo-Amerikaner ist oder als ehemaliger Chinese in Amerika lebt, irgendwann haben sie alle angefangen, sich wie Amerikaner zu fühlen und viel mehr sich als Amerikaner zu fühlen, als das Land, aus dem sie ursprünglich gekommen sind. Und ich denke, Deutschland als eine große Industrienation braucht Arbeitskräfte. Und ich habe einfach nur die Hoffnung, dass vielleicht in 100 Jahren das alles nicht mehr so eine Rolle spielt, wo man ursprünglich hergekommen ist und dass sich dann all diese Geflüchteten auch als Deutsche fühlen.
100 Jahre sind natürlich wirklich eine Ansage, so weit in die Zukunft zu denken. Die Probleme, die im Moment ja sehr akut zu sein scheinen hier in Deutschland. Ich versuche es insofern nochmal anders. Würden Sie sagen, dass es in den westlichen Demokratien, für die Sie ja arbeiten, beziehungsweise für die Medien und Verlage, für die Sie arbeiten, also Sie zeichnen auch für amerikanische Zeitungen, Sie zeichnen auch für die Süddeutsche zum Beispiel hier in Deutschland, würden Sie sagen, es gibt eine Zensur oder wenigstens eine Selbstzensur? Empfinden Sie das?
I think yes, because you know I don't speak German very well and I can't read it very well.
Ja, also natürlich gibt es Grenzen, es gibt auch eine gewisse Form von Zensur. Nun spreche ich nicht genug Deutsch und kann auch nicht genug Deutsch lesen, um das immer in all den Feinheiten zu verstehen. Aber dass es diese Grenzen gibt, das ist mir ganz klar geworden, am Beispiel des deutschen Karikaturisten Dieter Hanitsch, der ja irgendwann aufgehört hat, Cartoons zu veröffentlichen und der auch an gewisse Grenzen gestoßen ist. Und anscheinend hat dann auch hier in Deutschland wohl jede Zeitung auch so ihre politische Ausrichtung und da gibt es Grenzen, die man nicht überschreiten kann. Und wir leben auch nicht im Paradies. Also diese Grenzen, die gibt es auch hier.
We are not living in paradise and we can do everything we want. I think there is a limit somehow, okay?
Dennoch machen Sie ja weiter und Sie leben eben in Deutschland, weil Sie hier sagen, dass Sie sich keine Grenzen auferlegen müssen. Wie ist es nun mit Ihrem Blick auf Syrien? Denn dort geht der Bürgerkrieg weiter und Sie können ihn ja nicht mehr aus nächster Nähe verfolgen und möglicherweise auch ist es schwierig, von außen die politischen Vorgänge dort genau zu bewerten. Also wie machen Sie das jetzt, wenn Sie jetzt über Syrien karikieren?
Of course, because Syria is my country and I know the problems.
Also Syrien ist mein Land und ich kenne natürlich die Probleme. Viele der Probleme, die es heute gibt, die gab es schon damals. Und deswegen ist meine Message sozusagen heutzutage, dass ich mich gegen jegliche Form von Diktaturen ausspreche in meiner Arbeit. Einmal natürlich die Diktatur, die an der Macht ist, aber auch die ganzen radikalen islamistischen Gruppen. Und das ist das, was ich zurzeit versuche und dagegen versuche ich anzuzeichnen.
Mentality and I think this is my message now here in Germany.
Ich frage natürlich auch deswegen, weil wenn man jetzt die Horrormeldungen verfolgt, so wie es zum Beispiel in Idlib auch demnächst geschehen könnte, jedenfalls besteht diese Furcht, dass also wieder Tausende und Zehntausende zivile Opfer es geben wird, dass sie dann das Ganze natürlich schwer auf eine Humorebene ziehen können ohne selbst vielleicht auch einen gewissen Zynismus ja, sich zu opfern. Also wie machen Sie das als Karikaturist, dass Sie den nötigen Abstand dazu haben und trotzdem daraus noch Humor ziehen können?
Actually, I prefer doing black humor. If you review my cartoons, you will find they are not funny.
Also ich arbeite sehr viel mit schwarzem Humor und ich versuche nicht unbedingt lustig zu sein. Aber schwarzer Humor ist mir wichtig. Ich schreibe, also ich zeichne über Probleme, die nicht lustig sind. Da muss man natürlich eine gewisse Cleverness entwickeln. Im Englischen gibt es dafür ein sehr schönes Wort, was ich mir aneignen würde in dem Fall. Das ist witty. Und witty heißt, auf Deutsch übersetzt, es ist so eine Mischung aus clever und trotzdem irgendwie spitzbübischem Humor. Und das Erste, was ich möchte, ist, dass man anfängt zu lächeln, wenn man die Karikatur sieht. Aber ich versuche nicht witzig zu sein und ich versuche auch eben nicht lustig zu sein oder so. Und was ich möchte, ist, wenn man sich eine Karikatur von mir anschaut, dass man anfängt nachzudenken. So male ich, so zeichne ich meine Karikaturen, ganz egal, ob es um Idlib geht oder um irgendein anderes Problem auf der Welt.
About Syria and about anything.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Glück und viel Erfolg. Das war der weltbekannte syrische Karikaturist Fares Garabet hier bei uns zu Gast im Kompressor. Thank you very much.
Thank you very much.
Karikaturen von Fares Garabet sind in den Räumen der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin zu sehen im Rahmen der Ausstellung Cartooning Syria. Und das Gespräch übersetzt hat Jörg Taschmann.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Heike Bredow.
Der Wilhelm-Raabe-Literaturpreis geht in diesem Jahr an Judith Schalansky für ihr Buch Verzeichnis einiger Verluste. Die Jury lobte die Autorin als Grenzgängerin zwischen Natur und Poesie. Schalansky biete mit ihrer poetischen Archivierung der verschwundenen Dinge eine ganz neue Gattung an. Hubert Winkels, der Juryvorsitzende aus der Literaturredaktion des Deutschlandfunks.
Das sind aber so verschiedene Dinge wie der Kaspische Tiger, der ausgestorben ist, oder der Palast der Republik in Berlin, der nicht mehr steht, bekanntlich. Also sehr heterogene, verschwundene Dinge mit sehr heterogenen Texten. Die Echoräume, das Weiterfabulieren des Verschwundenen in der Welt zeigen. Und das tut sie auf eindrucksvollste Weise.
Der Wilhelm-Raabe-Literaturpreis ist mit 30.000 Euro dotiert und wird von der Stadt Braunschweig und dem Deutschlandradio vergeben. Ein türkisches Gericht hat den Antrag des deutsch-türkischen Korrespondenten Deniz Yüksel auf Entschädigung für seine Haftzeit zurückgewiesen. Die Voraussetzungen für einen solchen Prozess seien nicht gegeben, hieß es. Aus Istanbul Christian Buttgereit.
Yücels Anwalt kündigte an, den Fall vor ein höheres Gericht zu bringen. Er sagte, er wolle einen Präzedenzfall schaffen. Bekomme Yücel in der Türkei keine Entschädigung, werde er sich an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wenden. Yücel war seiner Meinung nach zu Unrecht inhaftiert. Der Korrespondent der Zeitung Die Welt verbrachte 9 von 12 Monaten in Einzelhaft. Sein Anwalt hatte deshalb vor Gericht heute vom türkischen Staat 1 Million Lira wegen Freiheitsberaubung gefordert. Hinzu kamen Schadenersatzforderungen wegen entgangener Einnahmen, da der Journalist in der Haft nicht arbeiten konnte.
Die beiden Gründer der Foto-App Instagram, Kevin Systrom und Mike Krieger, verlassen den Facebook-Konzern. Medienberichten zufolge hatte es zuletzt wiederholt Auseinandersetzungen mit Facebook-Chef Mark Zuckerberg gegeben. Dieser hatte die App 2012 für 1 Milliarde Dollar gekauft. Markus Schuler.
Der Abgang der beiden Instagram-Gründer kommt für das soziale Netzwerk zu einem schlechten Zeitpunkt. Er steckt wegen zahlreicher Skandale in seiner schwersten Krise seit Gründung.
Erst vor wenigen Monaten musste der US-Konzern den Abgang vom Mitbegründer des Nachrichtendienstes WhatsApp verkraften. Facebook wird zurzeit auch wegen des Umgangs mit Kundendaten kritisiert. Außerdem drohen Strafmaßnahmen wegen der Nichteinhaltung von Verbraucherschutzverordnungen.
Gestalten. Architektur und Design.
Die 70er Jahre, die erleben ja derzeit die, naja, ich weiß nicht wievielte Renaissance, nur ist in einem Berliner Hinterhof eine Design-Ikone aus dem damaligen jugoslawischen Slowenien wieder auferstanden. Ein Typ Zeitungskiosk, der einst in ganz Ostmitteleuropa verbreitet war, der aktuell in einer Ausstellung auftaucht im New Yorker Museum of Modern Art zur Architektur in Jugoslawien. Also es lohnt sich, das sich mal anzuschauen. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat so einen Kiosk in Berlin-Kreuzberg eben jetzt wieder gesehen. Hallo Nikolaus.
Hallo.
Wie sieht dieser Kiosk aus und wieso taucht er jetzt in Berlin wieder auf?
Quietschgelb, so sehen die auch tatsächlich wohl im Original seit 1967 aus. Deswegen heißt er auch K67, eben nach dem Jahr produziert, benannt von dem Designer Sascha Mächtig, entworfen. Ein slowenischer Designer, man muss dazu wissen, Slowenien spielte damals wie heute auch noch eine ganz zentrale Rolle in der Gestaltungswelt und in der Designwelt. Die hat eine ganz tolle aktive Szene und eine sehr gute Kunsthochschule.
Heute auch, ne? In Ljubljana, spannend.
Genau, das ist bis heute spannend. Das geht im Grunde genommen auf die österreichische Kaiserzeit zurück. Da gab es eben schon eine tolle Kunstgewerbeschule, aus der kamen dann Leute wie Plečnik, die dann zum Beispiel in Prag die ganze Burg gestaltet haben und so. Und da kommt eben auch dieser Sascha Mächtig her mit diesem knallgelben Objekt. Es ist ganz klein an sich, also höchstens 250 würde ich sagen, quadratisch, aus verschiedenen Modulteilen zusammengebaut, also aus einem Deckel, aus einem Fußbodenteil. Das Fußbodenteil kann man auf so kleine Metallfüße stellen, damit es auf dem ungleichmäßigen Boden von Bürgersteigen, Straßen etc. gut hält. Und dann gibt es so Eckteile, die werden eingefügt, damit oben und unten zusammengefügt werden können, und Wandteile mit großen Fenstern oder Türen oder Theken oder was völlig, also als Idee völlig brillant ist, dass man unter der Theke so ein eigenes Einsatzstück hat, wo man dann die Füße draufstellen kann und eben einfach richtig auf der Theke rumlehnen kann. Super praktisch gedacht. Das Ganze aus Kunststoff letztlich hergestellt in einer ganz, ganz großen Auflage. Wahrscheinlich etwa um die 8500 Stück. Es gibt unterschiedliche Zahlen. Und das wurde bis nach Estland exportiert und stand in der ganzen, ja, im ganzen Ostblock, wenn man so will, herum. Das war das Symbol, modern, dynamisch, kraftvoll, schönes Design.
Und dann wollte man es aber offenbar irgendwann auch mal loswerden oder entsorgen. Und jetzt ist die Bude wieder so wichtig, dass sie im MoMA in New York auftaucht.
Ja, und das hat einfach was damit zu tun, dass es wirklich so ein richtig schönes Pop-Art-Design-Stück ist, wie es auch der Architekt Martin Ruge, der das Ganze in Polen mal entdeckt hat vor 20 Jahren und völlig begeistert war und jetzt eben mit Sascha Mächtig zusammen so einen Teil aufgetrieben hat, beschrieben hat.
Das Schöne ist, dass es halt auch so ein modulares Design ist. Das ist eigentlich unendlich erweiterbar. Und was mich so begeistert, ist halt ein unheimlich freundliches Design. Also das ist ganz rund und schön. Er scheint auch zu schweben. Und er hat halt ganz viel Displayfläche durch die Fenster. Dadurch wirkt er manchmal ganz groß, manchmal ganz klein. Er morpht. In den Zeitschriftenkiosken ist es doch ganz lustig, der packen wir immer die ganzen Scheiben voll, die ganzen Auslagen voll. Aber bei uns kann man ja auch so ein bisschen durchschauen und kann das Angebot angucken, kann rausgucken, reingucken. Das ist ganz schön.
Der morpht ist natürlich auch eine sehr schöne Beschreibung. Es soll ja bis zu 8500 Exemplare gegeben haben früher. Wie viele sind da überhaupt noch da?
Die sind wohl technisch gesehen eigentlich unkaputtbar, weil eben aus Kunststoff hergestellt, sind aber wohl sehr, sehr verrottet zum allergrößten Teil und einfach abgestellt worden. Das war eben auch eine sehr lange Zeit lang überhaupt nicht in Mode. Ja? Das ist jetzt so eine Renaissance, die 70er, aber gerade in Mittelosteuropa spielte das in den 90er und 2000er Jahren wirklich nicht die Rolle. Das hatte man einfach übersehen, weil es auch so wahnsinnig lange gehalten hat und so immer weiter funktioniert hat. Ja? Und das wollte man auch mal was Neues haben. Und weil die Sachen eben wirklich sehr, sehr gut konstruiert sind. Deswegen halten sie auch an sich sehr gut, aber sind so ein bisschen zur Seite geschoben. Also es war wohl, hat Martin Ruger erzählt, ziemlich kompliziert, einen Teil aufzutreiben, was halbwegs gut erhalten ist, so dass man damit weiterarbeiten konnte.
Der wurde eben komplett in alle Einzelteile zerlegt, entlackt, lackiert, gespachtelt und alle Dichtungen neu eingebaut. Dadurch ist er im Neuzustand jetzt und wird jetzt praktisch nochmal weitere 50 Jahre halten, schätze ich mal.
Na, das wollen wir nochmal sehen. Auf jeden Fall wird in diesem Joko-Design werden jetzt also skandinavische Snacks verkauft in Berlin. Passt das oder ist das ein Sakrileg aus Sicht des Architekten?
Nee, an sich passt das sogar ganz lustig, zumindest kulturhistorisch. Einfach deswegen, weil diese Sachen auch berühmt geworden sind, auch im Westen, muss man dazu sagen. Deswegen wird es ja jetzt gerade in New York ausgestellt, weil Jugoslawien ja gerade für viele Linke und Liberale im Westen mal so als das kommunistische Land galt, das gut funktioniert hat, so halbwegs zumindest. Man hat dann immer elegant darüber hinweggesehen, dass Tito eigentlich ein ziemlich übler Diktator war, aber in den 70er Jahren war der eben doch schon liberaler geworden, war auch ein alter Mann. Und das galt als ganz angenehm. Und Skandinavien ist ja gleichzeitig ebenfalls für viele Linke und Liberale und vor allem auch für viele im Osten Europas das Land gewesen, das zwar kapitalistisch war, aber trotzdem irgendwie mit dem Wohlfahrtsstaat doch gut funktioniert hat und wo es eben auch diese große Designtradition gab. Deswegen da jetzt finnische Pulla zu essen, das passt im Grunde genommen genau, vor allem, weil eine gute Kaffeemaschine drin steht.
Setzt aber natürlich auch ein gewisses Know-how beim Konsumenten voraus, um diesen Schulterschluss zu verziehen. Vielen Dank. Das war Nikolaus Bernau hier im Studio über die slowenische Designperle unter den Kiosken, die jetzt wieder hochkommt. Ja, man könnte sagen, wie die braun-gelbe Adidas-Jacke aus den 70ern, ja auch unkaputtbar. Vielen Dank. Döner- und Shawarma-Buden sind eher selten als Inspirationsquelle in der Kunstwelt vertreten, obwohl der Imbiss, siehe Ditsche, ja durchaus ergiebig sein kann als alltagsphilosophischer Umschlagplatz. Wie aber türkisch-arabischen Brotrollenkonsum intellektuell einbinden, jenseits der Döner-Rap-Klischees, ohne Zwiebel mit Schaf einpacken und so weiter. Die Schweizer Kommunikationswissenschaftlerin Selina Ursprung hat ihre Gedanken zum Thema in einem Comic verarbeitet. Mit blauem Pulli und Falafel-Fladenbrot bei Edition Moderne erschienen. Hallo Frau Ursprung.
Hallo.
Was finden Sie denn spannend an so einer Falafelbude?
Ja, das Ganze drum und dran ist viel vielschichtiger eigentlich, als ich am Anfang gedacht hätte. Also einerseits ist es, fasziniert mich so der visuelle Aspekt natürlich, vom Zeichnen her, was man da alles entdecken kann und beobachten.
Also Alufolie, essende Menschen,
genau, zum Beispiel. Oder halt auch so diese Mischung zwischen diesen grellen Leuchtreklamen, aber auch so, wenn man das genauer betrachtet, irgendwie Details oder kleine Sachen, die einem sonst nicht auffallen, wenn man nicht so viel Zeit da verbringt.
Ja, Sie haben offensichtlich viel Zeit da verbracht. Sie haben recherchiert in der Schweiz, also in Bern, Biel und auch in Berlin. Sie haben die Essenden, die Lokale und eben das Essen selbst gezeichnet und dazu dann Texte verfasst, wie zum Beispiel, kurzes Zitat, fließender Wechsel von Vorfreude zu Bauchschmerzen. Sind das dann Ihre eigenen Erfahrungen?
Ja, teils, teils. Also viele dieser bruchstückhaften Texte sind Sachen, die ich aufgeschnappt habe, gehört habe, aber natürlich auch meine eigenen Gedanken dazu.
Und wo würden Sie sagen, fangen die tieferen Erkenntnisse an, also jenseits der ganz oberflächlichen Betrachtung?
Ja, es ist schwierig zu sagen, wo genau die anfangen. Ich denke, das kommt wirklich so ein bisschen schleichend. Halt, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich gemerkt, was da eigentlich alles abgeht und wie viel auch kulturwissenschaftliche Themen zum Beispiel da zu entdecken sind.
Geben Sie mal ein Beispiel.
Ja, so halt die ganze heutige Esskultur, diese Schnelllebigkeit, aber auch die Themen wie Migration natürlich und die Vermischung verschiedener Kulturen.
Also wenn Sie jetzt so einen Dialog aufrufen würden, den Sie gehört haben oder selbst geführt haben, gäbe es da was?
Also einen Dialog mit dem Menschen dort, oder?
Zum Beispiel, ja.
Ja, so es hat sich... Was recht spannend war, dass ich habe zum Beispiel in Biel in einem Döner-Imbiss recht viel Zeit verbracht, der halt auch, weil er halt auch in meiner Heimatstadt ist. Und da hat sich echt viele spannende Gespräche ergeben mit dem Imbissbesitzer dort und ist da auch wie eine Freundschaft entstanden. Es war halt spannend, ein bisschen von seiner Perspektive aus zu sehen, weil also ich war die beobachtende Person im Imbiss selbst und habe wie die Menschen, die da reinkamen, beobachtet oder das Zubereiten des Essens. Und er war wie halt in der gegenüberliegenden Perspektive und habe mich beobachtet, wie ich da am Zeichnen war und beobachten. Und ja, dieser Austausch war irgendwie spannend.
Sie arbeiten ja eben mit assoziativen Zeichnungen und diesen Textfragmenten. Sie hätten ja zum Beispiel auch sagen können, ich nehme mir mal die Kulturgeschichte des schnellen Essens vor, aber das wollten Sie nicht.
Ja, ich glaube, was mich vor allem interessiert hat, halt, halt so wie die Momente dort und das Geschehen im Moment aufzuzeigen. Und klar habe ich vorhin recherchiert, wie das dazu gekommen ist und wie sich das auch verändert hat. Aber für meine Arbeit jetzt war mir vor allem wichtig, so diese Momentaufnahmen irgendwie. Und halt wirklich auch vor Ort zu arbeiten und zu zeichnen und schreiben.
Und vor Ort
das
heißt
wiedergeben.
Eben in der Schweiz und in Berlin. Warum gerade genau Deutschland und die Schweiz? Sie hätten ja auch New York und Istanbul nehmen können.
Ja, es wäre halt ein bisschen weiter weg gewesen. Aber die Schweiz ist halt naheliegend, weil ich da wohne und da studiert habe. Und das ganze Projekt ist während meiner Diplomarbeit entstanden. Da habe ich noch studiert in Bern. War halt ein bisschen an diesen Ort gebunden. Und halt Berlin, weil es halt schon so als wie Anfangsstadt oder halt so ein typischer Ort für Dönerimbisse gilt. Oder
genau, auch der Döner soll ja angeblich in Berlin erfunden worden sein. Ja, zumindest reklamieren das Türken oder ein Türke, der in Berlin lebt, glaube ich, für sich. Ich frage aber auch deswegen, weil natürlich gerade in Deutschland und in der Schweiz eben sehr viel diskutiert wird über Flüchtlinge, über Fremde, die möglicherweise zu viele ins Land kommen, die ihre Kultur mitbringen. Ist das damit eingeflossen?
Ja klar, es ist wie auch immer ein Thema, weil es wie ein allgegenwärtiges Thema ist. Aber was ich wie schön finde an diesen Orten ist, dass die sind dort, es ist halt wie akzeptiert, es gehört dazu, es gehört zu unserem Alltag, es ist so wie, ja, dort findet auch irgendwie Austausch statt.
Naja, und das ist auch irgendwie mutig, weil man ja schon eine Vorliebe haben muss für diese trashigen Details, ne? Wer zeichnet schon zusammengeknüllte Alufolien, tropfende Soße, fettige Münder, Servietten, also die ganze eher schmuddelige Imbissästhetik.
Genau, ja, und das ist auch etwas, was mich, oder ja, was ich spannend fand zum Darstellen, ist halt etwas, was man eigentlich immer sieht oder was einem oft begegnet, aber man, ja, es wird selten abgebildet oder dem so Platz gegeben irgendwo.
Celina Ursprung über ihren Debütcomic mit blauem Pulli und Falafel-Fladenbrot kostet 28 Euro. Und das war der Kompressor für heute. Mein Name ist Max Oppe. Ich bedanke mich fürs Zuhören.